Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Heute wieder mit dabei mein Kumpel Patrick.
Servus.
Ich bin euer Filmfreak Rich. Wir haben gerade über weitere Teile von Filmreihen gesprochen. Und zwar hast du mir gerade eben gesagt, es soll ein weiterer Teil von Indiana Jones geplant sein.
Ist in Planung im Moment, ja.
Okay. Na gut, da kann ja jetzt jeder drüber denken und von halten, was man möchte. Ich sehe dem Ganzen sehr, sehr skeptisch entgegen. War ja der letzte Indiana Jones und das Rad der Zeit hieß er, glaube ich.
Genau.
Ja, auch schon sehr, sehr umstritten. Also Harrison Ford ist einfach zu alt für diese Rolle. Ich würde es ihm auch so nicht mehr zutrauen, einen, sag ich mal, zuverlässigen Indiana Jones abzugeben. Das ist das Einzige, wo mich halt eben stört. Und ja, man biegt und dreht sich halt alles so hin, wie man es gerade braucht.
Ja.
Also da waren auch einige Szenen in dem letzten Film mit dabei, wo ich für mich sage, das ist absolut Käse. Also das ist, es hat einfach nicht mit den Indiana Jones Charme gehabt, wie es früher war.
Man hätte nach dem dritten Teil aufhören müssen, wie sie in den Sonnenuntergang geritten sind. Papa, der Sala und der Indy. Perfektes Ende. Das ist eins der perfekten Enden in Filmen, die es gibt.
Genau.
Und danach, okay, man macht einen neuen, dann ist Papa gestorben.
Ja, ich meine, die Reihe, die Trilogie, wie man es immer so schön sagt, die Trilogie war eigentlich nach dem letzten Kreuzzug zu Ende.
Perfekt.
Wäre super gewesen. Genau, und mit dem weiteren Teil, der Kristallschädel, gut, das war auch noch genial. Also man konnte viel Indiana Jones sehen, auch richtig geile Indiana Jones Action, so wie man es ja eigentlich auch bisher immer erleben durfte. Das Einzige, was ich an eben wieder zum Kotzen fand, das war die Thematik, uns fällt nichts Vernünftiges ein für die Auflösung. Ah, dann ist Steven Spielberg typisch, lass es die Außerirdischen sein, Schnipp, und das Raumschiff startet dann unter diesem Inka-Tempel hoch, und das war das Einzige, wo ich halt auch schon wieder relativ Panne fand. Ja.
Gut, recht, ja.
Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wir lassen heute auch mal das Handy ruhen. Wir haben uns nämlich eine Filmreihe ausgesucht, die auch schon das eine oder andere Jahrzehnt auch auf dem Buckel hat. Auch heute sich noch immenser Beliebtheit erfreuen darf. Und
wir sind damit aufgewachsen, ja?
Wir sind damit aufgewachsen, genau. Und es geht um die Mission Impossible-Reihe, weil der neue und vorerst, denke ich mal, letzte Film, Dead Reckoning Teil 2, kommt ja jetzt dann auch in die Kinos. Und wir wollen heute über mal die komplette Mission Impossible-Reihe an sich sprechen. Ja, und genau, dann würde ich da jetzt einfach schon mal einsetzen. Dann fangen wir mal mit Mission Impossible Teil 1 an. Die komplette Mission Impossible-Reihe ist angelehnt an die Fernsehserie Cobra übernehmen Sie, die von 1966 bis 1973 lief, beziehungsweise und in geheimer Mission von 1988 bis 1990. In jedem Teil spielt natürlich Tom Cruise die Hauptrolle und er spielt den Geheimagenten Ethan Hunt, der für die prekärsten und eigentlich unmöglichsten Missionen herangezogen wird. Und ich denke mal, somit das bekannteste Zitat aus jeder Serienepisode und auch aus jedem Film ist: Diese Nachricht wird sich in den 10 Sekunden selbst zerstören. Ne? Und wie sich diese Nachrichten dann auch immer wieder zerstören oder auch wo diese Nachrichten abspielbar sind, ist auch immer wieder genial gemacht. Ne? Und also es geht im ersten Teil, geht es im Endeffekt darum, Ethan Hunt soll eine sogenannte Knockliste sicherstellen, wo sämtliche Geheimidentitäten von sämtlichen, glaube ich, Agenten des IMF, also diese Impossible Mission Force, für die Ethan Hunt tätig ist, aufgelistet werden. Und die wird natürlich auf dem Schwarzmarkt extrem hoch gehandelt.
Ja.
Das schafft er natürlich nicht alleine. Er braucht natürlich erst einmal einen vernünftigen Computerhacker. Der tritt in Form von Ving Rhames in Erscheinung. Ving Rhames kennen die meisten aus dem Knast-Boxer-Film Undisputed. Sieg ohne Ruhm heißt es. Dann Con Air und einigen anderen Filmen. Und der kommt, glaube ich, auch bis auf ein Teil in allen anderen Mission Impossible Filmen vor. Ja. Die Filmreihe umfasst inklusive jetzt dem letzten Teil Dead Reckoning 2 ganze 8 Filme. Und man könnte sie vergleichen mit James Bond. Ja, also ja. Da ist es eben auch so. Und
jeder Teil ist in sich geschlossen.
Genau, also jeder Film ist im Endeffekt ein Auftrag, der in sich dann auch, wie du selber sagst, gerade abgeschlossen ist. Natürlich, um das Ganze auch sehr spektakulär zu halten, wie bei James Bond hat man natürlich pro Film hat man natürlich die verschiedensten Drehorte. Die einen spielen in Dubai, dann wieder in Bangkok, dann wieder hier und dort. Also wirklich in den entlegensten Winkeln der Erde spielen die Filme dann auch. Aber gut, das ist, denke ich mal, einfach bloß Optik, oder? Was sagst du?
Macht die Filme einfach spektakulärer. Ist ja wie bei jedem anderen James-Bond-Film, wo dann in der Arktis, auf Kuba, stimmt, Goldfinger, ja, in Russland, einfach spektakulär, um es anzuschauen. Und so ist es auch in den ganzen Mission Impossible-Filmen.
Genau. Was ich an Mission Impossible also sehr schätze, ist natürlich Hauptdarsteller Tom Cruise, über den wir ja so an sich nicht viele Worte verlieren müssen. Mein ganz großes Favorite mit Tom Cruise ist einfach, er bereitet sich auf seine Rollen extrem gut vor, ist auch extrem professionell in seiner Darstellung dann auch. Also was man über ihn als Mensch denkt und sagt, das ist die eine Sache. Aber als Schauspieler schätze ich ihn wirklich sehr, weil er halt einfach seine Rollen präzise auf den Punkt bringt, immer professionell ist und was auch immer geil ist und das auch in dem aktuellen Mission Impossible Dead Reckoning Teil 2, er macht auch nach wie vor mit jetzt ein bisschen was über 60,
62,
seine Stunts alle noch selber.
Davon haben wir ja vor diesem Podcast gerade selber geredet, ob wir es gesehen haben. Nämlich ist vor ein paar Tagen im Internet Bilder zu diesem neuen Teil aufgetaucht, wo er in Tschechien gedreht hatte und vom Hausdach auch an Hubschrauber springt. Natürlich im echten gesichert zwar, aber trotzdem an der Außenkurven sich hängend. Mitfliegen, also der Hubschrauber fliegt dann los.
Über den Fluss.
Über den Fluss, genau. Und sonst nur an Seil gesichert, mit 62 Jahren, natürlich macht er Sport etc. Aber trotzdem, Hammer. Dafür, dass er seine Stunts selber macht, Hut ab.
Ja, genau das ist es, was ich eben meine. Also wenn du in diesem Film oder egal in welchem Film einen Stunt siehst, dann weißt du, das ist auf jeden Fall Tom Cruise, weil er macht halt einfach alles selber. Und ich glaube, in dem einen Mission Impossible-Film hat er sich ja auch den Knöchel gebrochen, als er von Hausdach zu Hausdach springen wollte oder ist. Und da hat er sich auch den Knöchel gebrochen. Und anstatt, dass er den Take abbricht, macht er einfach diese Szene fertig und humpelt eben aus dem Bild. Und das ist eben auch das Geile, was ich sage, Tom Cruise bringt seine Rollen immer professionell. Ja.
Das ist bei Mission Impossible Fallout, wo er in London den Verbrecher jagt und dann aus dem Büro auf diese Terrasse und dann eigentlich nur, das sind gefühlt 6 Meter, eigentlich pappalapapp, bleibt aber hängen am anderen Teil des Hauses und beim Fuß, ist er, mit dem rechten Fuß ist er genau mit dem Knöchel
an so umgeknickt, ja.
Nein, hingeballert.
Gegen die Fassade.
Ja. Fassade geballert und hat sich dabei den Knöchel gebrochen. Er hat natürlich nichts gesagt, sich aufgeholfen hoch und hat diese Szene humpelnd, das ist, im Film sieht man es, dass er sich wehgetan hat, aber das ist echt.
Ja genau, und das ist halt eben auch, weswegen ja viele Leute auch mit Jackie Chan eigentlich so gut sind, weil sie sagen, ja, der macht seinen Käse fertig, der hat sich in seinem Leben schon alle Knochen gebrochen, der macht einfach weiter.
Das ist die Authentizität.
Diese Authentizität, ja genau. Ja. Das ist halt einfach richtig genial, weil die Leute halt einfach nicht irgendeinen gefühlt 1,5 Meter größeren oder kleineren Stuntman bekommen. Ja. Man muss nichts retuschieren oder sonst was, sondern man sagt einfach, ja, Tom, mach diese Szene und das macht er und du siehst immer diesen Hauptdarsteller und das ist genau das Geile. Wieder zurück zu Teil 1, der war 1996, war der im Kino, also auch ein Riesenüberflieger. Regie führte Brian De Palma.
Fast 30 Jahre jetzt.
Ja, von also 1996, dass sich diese Filmreihe hält und immer wieder neue Maßstäbe setzt in Action, in Darstellung, sensationell. Und das ist was, was mir persönlich also auch sehr gut gefällt. Es wird nicht langweilig. Also
ja, jeder Teil erfindet sich ja selber.
Du sagst es.
Jeder Teil
ist was Neues.
Mit, ja, was Neues, reißt dich selber in seine Filmwelt mit, sei es jetzt der erste Teil. Der zweite Teil hat mir persönlich nicht gefallen. Wie du gerade schon gesagt hast, ist ein James-Woo-Film, ist geile Action, aber die Story im zweiten Teil ist halt, wir wollen nicht viel spoilern,
ja,
zu viel zu kurz.
Ich denke mal, der zweite Teil war 4 Jahre später, im Jahr 2000, kam der zur Jahrtausendwende natürlich super gut an. Mit John Woo kannst du actiontechnisch nichts falsch machen.
Natürlich nicht.
John Woo ist ein Garant für sensationelle, spektakuläre, rasante, wilde und was weiß ich noch Action.
Jedoch die Story bei Mission Impossible hat mir hier persönlich, also manche finden den sensationell, der passt in die Reihe. Ich finde, ich hätte mir da einfach mehr Handlung,
mehr Tiefgang,
mehr, ja. Tiefgang einfach gefehlt. Wie er anfängt, wo er da in Nevada an diesen Felsen klettert, dann diese Brille ihm runtergeschmissen wird. Geil. Ich bin da voll, da hat es mich geflasht im Kino damals.
Wurde aber auch oft in anderen Filmen wieder zitiert, diese Szene. Natürlich. Und das sieht man eigentlich auch, wie spektakulär das dann tatsächlich auch ist und wie viel Wiedererkennungswert diese Szene in sich auch trägt. Es geht im zweiten Film darum, dass er einen synthetischen Virus, ich glaube Hydra heißt er, oder? Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also er muss auf jeden Fall einen Virus sicherstellen, der hoch ansteckend und natürlich auch hochgradig tödlich ist. Da kriegt er eben die Hilfe von Tandy Newton. Und ja, man baut da natürlich, finde ich, überflüssig, baut man da so eine Romantik- oder Liebes-Story unterschwellig noch mit ein. Das hätte es jetzt in meinen Augen auch nicht unbedingt gebraucht, weil klar, sicherlich, wenn dann Tom Cruise als Ethan Hunt zu seiner Partnerin da eine Beziehung aufbaut, bringt das natürlich emotionale Bindung und auch Emotionalität mit rein. Ja, dass man einfach sagt, oh, ich hoffe, die schaffen es und oh, sie finden zusammen, wie auch immer. Okay, das kann jeder für sich selber abwägen. Also ich finde persönlich, der zweite Teil von der Story her mit am schwächsten, von der Action, die dann am Partner Patrick hat mir gerade gezeigt, der Virus heißt Chimera. Und das war, finde ich, so an sich eine, ja, zwar spektakuläre Action-Nummer, aber ja, von der Story dann doch ein bisschen flach. Dann weitere 6 Jahre später kam von J.J. Abrams der dritte Mission Impossible, der, finde ich, mit zu einem der stärksten gehört. Das liegt aber auch zum größten Teil an Philip Seymour Hoffman als Gegenspieler. Und allein schon diese Anfangssequenz, wo Ethan Hunt seine damalige Schülerin, die er ausgebildet hat, befreien muss, ist schon mit so viel Wucht auch umgesetzt, wo einfach nur geil ist. Ja, dann auch mit
die Flächen, richtig.
Genau, ja. Und dann auch diese Helikopterverfolgungsjagd im Anschluss durch diese inzwischen
Windparks.
Genau, leider ein bisschen verrufenen, gerade heutzutage, Windräder, war auch unglaublich geil. Und dann, dass er auch, ich glaube, das war dann auch der Teil, wo er diese Beziehung aufgebaut hat, weil er Philip Seymour Hoffman als Bösewicht ja dann seine Partnerin.
Er wollte sich ja eigentlich zur Ruhe setzen, hat eine Krankenschwester kennengelernt, mit dieser wollte er ein normales Leben führen, hat dann den Agentendasein den Rücken gekehrt.
Ja.
Und bei der, ich weiß nicht, ob es die Verlobungsfeier war, auf jeden Fall waren sehr viele Leute eingeladen. Plötzlich kriegt er diesen Anruf, dass Reisetickets.
Genau, dass er in den Supermarkt da kommen soll. Und genau, da bekommt er dann im Endeffekt auch wieder diese Mission unterbreitet.
Genau.
Und klar, wer einmal so tief in diesem Agenten-Ding drinnen steckt, der kommt da so schnell nicht mehr raus. Auf jeden Fall trommelt er sein altes Team zusammen und geht auf Mission. Und das ist auch schon wieder sensationell gemacht. Ich sage ja, da steht jeder Mission Impossible Teil auch in einem ganz besonderen Licht, weil die nächste Mission führt ihn eigentlich auch in den Vatikan nach Italien.
Stimmt. Wo er dann sich diesen Bodysuit von diesem Bösewicht dann und dann kommt er befleckter Bösewicht mit Wein und dann steht Tom Cruise mit diesem Bodyface oder mit dieser Maske plötzlich hinter ihm. Das ist zur damaligen Zeit wohlgemerkt.
Genau.
Sensationell gewesen. Das gab es noch nicht in sehr vielen Filmen damals. Das hat man schon ein paar Mal ausprobiert, aber nicht so gut, weil das war ja kein Entschuldigung, CGI, sondern das haben sie ja wirklich gemacht.
Genau. Und was
das ist sensationell.
Was ich auch richtig geil fand, das ist ja noch diese Szene, ich meine, viele werden den Film mit Sicherheit auch schon kennen und es gibt ja diese Szene direkt in diesem Badezimmer, wo ja dann Tom Cruise alias Philip Seymour Hoffman sich den Fleck rauswaschen möchte und dann kommt der Bodyguard rein. Und der Partner von Tom Cruise hält den tatsächlichen Bösewicht hinter der Tür, der natürlich schon bewusstlos gemacht worden ist, hält er ja fest. Und genau, und dieses Stimmenmuster ist noch nicht abgeglichen. Und diese Handbewegung zu dem Bodyguard, der da reinkommt, von Philip Seymour Hoffman, ist so gut gemacht. Auch dann der Blick, du kannst dir wirklich Tom Cruise unter dieser Haut vorstellen, obwohl es ja eigentlich der richtige Philip Seymour Hoffman gemacht hat. Und das ist einfach das Geile. Er bekommt diese Gestiken, diese Mimik von Tom Cruise so gut hin, dass man echt sagt, jawohl, das ist noch Ethan Hunt, der nur darauf wartet, dass dieses Stimmenmuster abgeglichen wird, damit er seinem Bodyguard sagen kann, er soll draußen warten.
Aber weißt du auch, warum er, also natürlich ist es eine mit der genialsten Szenen, die es gibt, aber weißt du, warum er diese Auto, also diese Anstrengung im Gesicht hat?
Nee.
Er hat sich vorher absichtlich sein Knie an diesem Waschbecken zweimal fast blutig geschlagen und war so...
Blutig geschlagen? Boah.
Also ich habe es nachgelesen gehabt irgendwann mal, weil es schaut sensationell aus und von dieser Anstrengung, von diesem einfach Schmerz her, wo ja dann, das siehst du im Gesicht, dass er einfach Schmerzen hat.
Mhm, okay.
Natürlich denkt man, er möchte jetzt nicht erschossen werden, er möchte nicht aufliegen, aber er hat einfach nur Schmerzen.
Okay. Und sich darauf nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht...
Geil. Sensationell.
Geil. Nee, und deswegen sage ich...
Aber solche Schauspiele gibt es halt heutzutage nicht mehr.
Genau, und dann also auch... Aber
darauf zu kommen, um das geil darzustellen einfach nur.
Genau, und es geht halt im Endeffekt dann auch weiter, dass Philip Seymour Hoffman möchte dann die, glaube ich, sogenannte Hasenpfote gestohlen haben. Was die jetzt nochmal genau ist, das ist, glaube ich, auch ein Code.
Computervirus.
Oder auch wieder ein Virus, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist schon viel zu lange her, müssten wir uns nochmal genauer, oder schreibt es uns in die Kommentare, vielleicht wisst ihr genau, was die Hasenpfote nochmal war. War aber, glaube ich, so viel ich jetzt auch weiß, tatsächlich nochmal ein Virus. Möchte gestohlen haben und Tom Cruise weigert sich so lange, bis eigentlich dann eben seine Freundin bzw. Verlobte gekidnappt wird und dann hat er keine andere Wahl und er bringt ihm dann die Hasenpfote. Und auch dieser Endkampf ist auch schon wieder sensationell. Also mit dieser ganzen Filmreihe hat Tom Cruise sich eigentlich sein eigenes Vermächtnis-Denkmal geschaffen. Ne? Als nächstes kam dann 2011 der vierte Mission Impossible mit dem Zusatztitel Phantomprotokoll. Regie übernahm Brad Bird. Und ja, also in jedem Teil hat natürlich Tom Cruise auch die Produktion mit übernommen. Und Paula Wagner ist ja, glaube ich, auch eine ganz enge Vertraute von Tom Cruise, die ja eigentlich auch in den meisten Tom Cruise-Filmen mitproduziert hat. In diesem Fall jetzt leider bloß Teil 1 und alle anderen weiteren Teile waren dann, ich sehe es gerade, Teil, Moment, ab Phantomprotokoll, wo ja dann Brad Bird die Regie übernommen hat, war aber ab da bis Mission Impossible. Moment, 4, 5, 6, Fallout war J.J. Abrams noch Mitproduzent. Und dann kommt mit Mission Impossible Teil 4 mit dem Zusatztitel Phantomprotokoll 2011 der nächste Teil ins Kino und der war aus meiner Sicht raus auch wieder extremst spektakulär, weil Ethan Hunt hat sich in ein Gefängnis in Budapest sperren lassen, aus dem er ja erst einmal ausbrechen muss. Russland? Ja, okay, dann lag ich jetzt falsch, dann war es Russland. Aber dafür sind wir ja auch zu zweit, dass der eine den anderen auch öfter mal korrigieren kann, sollte der falsch liegen. Nee, alles gut.
Er muss aus einem russischen Gefängnis rausgeholt werden, weil Ethan Hunt ist hier im Gefängnis, um einen
Mitinsassen auch zu befreien.
Mitzubefreien.
Zum allerersten Mal in der Mission Impossible-Reihe tritt Simon Pegg in Erscheinung.
Als im ganzen Film. Im Film davor ist er am Schluss mit dabei, aufgrund dessen, weil
er... Genau, da war er eher so der Operator.
Und Operator, wo er mit dem Handy als Navi, nenne ich es jetzt mal, fungiert. Was also Simon Pegg sollte geläufig sein.
Genau, die meisten. Simon Pegg kennen eigentlich die meisten aus seiner Kult-Comedy Shaun of the Dead. Hat auch dann, wie hieß er, Hot Fuzz, wo er dann diesen ja, britischen...
Diese drei witzigen Filme, Hot Fuzz,
Shaun
of the Dead und Hot Pierce, nein, wie heißt der mit den Polizisten? Der Bierweg, wie heißt das mit diesen drei Bieren, wo dann die Aliens, das ist... Und das ist ja in England diese heilige, komische drei Gral-Filme.
Okay, diese Trilogie halt im Endeffekt.
Die passieren alle miteinander. Obwohl, ich habe gelesen, sorry, wenn ich das Wort falle, es soll ein neuer Shaun of the Dead auch kommen, mit den Original-Schauspielern wieder.
Okay, ja gut, da sind wir mal gespannt, ja, weil auch heutzutage...
Wir schweifen es weiter.
Egal, aber gerade heutzutage ist es ja einfach so, man wärmt die alten Sachen, die auch nur ansatzweise ein bisschen Kohle eingefahren haben, wärmt man ja wieder auf und das wird... aus meiner Sicht raus, in den seltensten Fällen mit Erfolg gekrönt, weil das einfach teilweise auch viel, viel, viel zu lange schon her ist, weil man einfach sagt, ja, diese Filme hätten damals eigentlich schon vor 10, 20 Jahren ihren Anschluss gebraucht.
Fun Fact bei Simon Pegg, er ist einer der einzigen Schauspieler, die bei Star Trek und bei Star Wars mitgespielt hat.
Stimmt, ja, genau. Genau, auf jeden Fall ist Simon Pegg in dem letzten Mission Impossible Film, also beziehungsweise in dem aktuellen Mission Impossible Film, den wir jetzt gerade durchnehmen, Phantomprotokoll, der zum allerersten Mal im Außeneinsatz als aktiver Agent mit da dabei.
Das ist eine Ausbildung, das ist so abgeschlossen.
Genau, das wird im Film dann auch erklärt. Paula Patton ist auch das erste Mal mit da dabei, als weibliche Unterstützung. Ja. Und genau, Jeremy Renner, den wir aus den Marvel-Filmen als Hawkeye kennen, ist dann auch mit da dabei, als im Endeffekt, ja, man wollte ihn, glaube ich, als Nachfolger von Tom Cruise da ein bisschen etablieren.
Hat aber nicht funktioniert.
Hat, finde ich persönlich, Gott sei Dank nicht funktioniert. Er liefert natürlich eine für sich geniale und auch gute Leistung ab, aber er hätte niemals diese riesen Fußstapfen von Tom Cruise ausfüllen können, weil dafür ist Jeremy Renner einfach ein, sag ich mal, noch nicht
kompletter Schauspieler,
fähiger Agent, dass man sagt, er könnte diesen Ethan Hunt 1:1 umsetzen. Und das hat ja Tom Cruise dann noch in jetzt insgesamt 4 weiteren Mission Impossible Teilen dann auch bewiesen. Es ist auch zum ersten Mal, müsste ich nochmal gucken, welcher der Baldwin-Brüder das ist, ob es jetzt, Moment, es war,
der den Gerichtsprozess hatte, wenn du noch ein, Entschuldigung.
Nee, wird hier nirgends erwähnt, aber es ist auf jeden Fall wieder
der Chef des der Truppe.
Genau, es wird auf jeden Fall wieder mit Ving Rhames als Luther Stickell wird aufgeführt. Dann haben wir auch Michelle Monaghan als Ethan Hunts Freundin oder Verlobte. Es sind alle mit da dabei und es geht auch wieder darum, dass man einen Diamantenschmuggler wieder dingfest macht und das läuft dann alles auch über ein sensationelles, wie soll ich sagen, Katz-und-Maus-Spiel, wo auch im Burj Khalif in Dubai stattfindet. Und ich habe mir den Film damals im Kino angesehen und allein schon diese Szene, wo Tom Cruise das Fenster rausnimmt und am Burj Khalif nach unten schaut, ist schon so, ja, wuchtig, dass
das ist kein CGI, das war damals ja wirklich so.
Und genau, und das war halt einfach auch das...
Also nicht, dass er an den Fensterscheiben da entlang geklettert ist, das ist nicht...
Aber
also,
dass er da runterschaut und
das... hat man extra, das geht ja eigentlich gar nicht, aber man hat diese Fensterscheibe extra rausgemacht, nur dran geklebt, dass man sie dann rausnehmen konnte und dann... Und das ist echt, das ist schon...
Genau, und dann ging ja eigentlich dieser Aufstieg mit diesen Hafthandschuhen los, wo ja dann auch einer den Geist aufgibt und der klettert im Endeffekt nur noch wie so ein Fassadenkletterer an diesem Burj Khalif nach oben und muss dann da in einen Surferraum rein, um dann eben auch die Fahrstühle lahmzulegen und auch die Videoüberwachung anzuzapfen. Also das war eine so geile Szene, wie er dann da auch wieder runter und ja, auch kurz vorm Absturz dann auch ist, abartig. Also das hat mich so gefesselt und die Action auch wieder dort natürlich immer wieder von Teil zu Teil immer ein Stückchen mehr.
Ja.
Aber genau das ist auch das, was die Filme auch ausmacht. Es wird zwar immer mehr Action geboten, immer nochmal eins obendrauf gesetzt, aber es wird Gott sei Dank niemals so
langweilig
und niemals so unrealistisch wie bei der Fast and the Furious-Reihe, wo sogar selbst die Hauptdarsteller der ersten Stunde schon sagen, was für ein Bullshit das eigentlich ist. Und da bleibt Mission Impossible trotzdem immer noch im
sich treu.
Genau, sich treu und auch im Bereich des Realismus. Ja, weil man immer sagt, okay, es ist zwar immer wieder eine Schippe draufgepackt, es muss mehr Action sein, spektakuläre Action sein, aber sie ist niemals unrealistisch, dass man sagt, wow, was für ein Käse, das ist allein schon von der physikalischen Warte aus überhaupt gar nicht möglich. Ja, und bei, ja, ich sage, weil wir es gerade hatten, Fast and the Furious, naja gut, wir kleben einfach mit ein bisschen Panzertape und zusätzlichen NOS-Flaschen kleben wir das Auto ab und fliegen in die Erdumlaufbahn. Ja, was für ein Bullshit. Ja, also auch die Action, wo er eigentlich von Fahrbahn zu Fahrbahn springt und das aber über einen, glaube ich, gefühlt 20 Meter breite Schlucht und zwar nur, indem er halt gegen die Bande fährt, ja, wo er den Damm runterfährt, obwohl das eigentlich schon gar nicht mehr möglich ist. Also allein schon, wenn der über diese Brüstung drüber fährt, verliert das Auto so viel an Kontrolle, dass der einfach da irgendwie unten aufschlägt und gut ist. Aber nein, er fährt halt ganz stylisch diese Explosion da davon. Und hör mir auf, das ist der letzte Bullshit.
Warum nicht drüber reden? Das ist ja Geschmackssache, aber Filme für die Jugend von heute, nennen wir es mal so.
Ja, das ist also selbst für, ja, sag ich mal, anspruchsvollere, ich will jetzt nicht sagen irgendwelche Raketenwissenschaftler, aber selbst für die anspruchsvolleren Zuschauer ist es schon Beleidigung des jeglicher Intelligenz, weil das ist so fernab jeglichen Realismus, wo man einfach nur sagen muss, komm, das reicht doch noch nicht mal mehr für Hirn ausschalten und berieseln lassen. Das ist so ein Quatsch. Also tut euch das wegen mir nicht mehr an. Also da können wir auch gerne mal drüber sprechen, wenn ihr das möchtet, dass wir die Fast and the Furious Filme
zerpflücken
oder auch die komplette Reihe mal unter die Lupe nehmen. Schreibt es in die Kommentare. Das können wir auch dann gerne mal für euch machen, dass wir uns dann auch wirklich mal hinsetzen, dass wir uns Teil 1 bis, wird für mich persönlich schon sehr, sehr schmerzhaft werden, 10 anschauen.
Echt?
Ist inzwischen schon Teil 10.
Oh Gott.
Ja, es wurden natürlich auch immer mehr Topstars mit reingecastet. Die Stars, die im vorherigen Teil noch die absolut bösesten der Bösen waren, die Erzfeinde, sind jetzt im nächsten Teil halt einfach die besten Freunde. Ja? Eben wie es Vin Diesel in der ganzen Filmreihe im Endeffekt sagt, wir sind Family, wir sind Familie und Quatsch, es ist einfach nur noch Blödsinn. Der nächste Teil hast du wieder so einen fast unbesiegbaren, wie man so schön sagt, Endboss. Und er ist im weiteren Teil einfach dann der beste Freund, ja, weil er in dem Teil da besiegt worden ist und dann schließt er sich halt der Truppe an. Komm, hör mir auf, Riesenquatsch. Zurück zu Mission Impossible, da kam dann 2015, kam mit Rogue Nation der weitere Teil in die Kinos. Regie führte ab dort bis heute Christopher McQuarrie. Und der Regisseur, der schafft es also auch die Brücke zwischen dem vorherigen Teil zu diesem extrem gut zu schlagen, weil, worum geht's gleich nochmal?
Im Abspann oder in den Schlusssequenzen beim letzten Teil wird schon angedeutet oder gesagt, dass das IMF, für die sie arbeiten, unterwandert worden ist vom Syndikat und somit fängt auch der neue Film damit an, wo dann Ethan Hunt aus einem Flugzeug mal wieder ein Nervengift befreien muss, kann, das wird es auch. Und dann fängt, wie bei jedem Mission Impossible Film, mit seiner Aufgabe ja theoretisch an, die ihm unterbreitet wird. Und diesmal ist es, Solomon Lane, gespielt von Sean Harris, der ihn damit abfängt, in einer, ja, wie nennt man es, CD-Abhör.
Genau, das ist halt eine, ja, eine
Plattenladen ist es,
wo. Genau, es ist ein Plattenladen und da gibt es dann solche Kabinen, in denen man dann separat von dem restlichen Kundenklientel sich in so einer, wie so eine schalldichte Kabine ist es ungefähr, kann man sich dann die Platte anhören, ohne andere Leute dann zu belästigen. In dieser wird dann Tom Cruise eingesperrt und da wird dann zum allerersten Mal Sean Harris als Solomon Lane als sein Gegenspieler, der dann, glaube ich, auch der Anführer von diesem Syndikat auch sein soll, tritt in Erscheinung. Und Alec Baldwin tritt auch als Alan Hunley wieder mal in Erscheinung. Er spielt den Secretary des IMF.
Ja.
Der also im Endeffekt diese ganzen Operationen plant und das IMF soll ja, glaube ich, da jetzt auch stillgelegt werden.
Komplett.
Genau, weil man einfach sagt, Tom Cruise hat als, sag ich mal, leitender Agent kein Gespür für dieses Gefahrenpotenzial. Er riskiert immer viel zu viel. Ja?
Nein, aufgrund dessen, weil Solomon Lane die ganze Liste von allen aktiven Agenten weiß, also sie haben sie unterwandert, weiß und sie nacheinander tötet.
Ah, genau. Und Tom Cruise gerät unter Verdacht, mit Solomon Lane unter einer Decke zu stecken.
Und er arbeitet dann im Geheimen, alleine.
Auf eigene Rechnung, ja.
Auf eigene Rechnung, um ihm das Handwerk dann zu legen.
Genau.
So ist die Story des Films.
Genau, also wir haben natürlich wieder die Stammbesetzung. Jeremy Renner ist wieder mit dabei. Simon Pegg, Ving Rhames und als weibliche Unterstützung jetzt zum allerersten Mal mit dabei Rebecca Ferguson. Wir kennen sie als aus Filmen wie heißt er von Stephen King? Dr. Sleeps Erwachen.
Ah, ja.
Da war sie auch die Böse. Und mit Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal hat sie in Live mitgespielt.
Stimmt.
Und genau, und sie tritt als Ilsa Faust in Erscheinung, auch eine Agentin, und die sich dann aus ihrem eigenen Auftrag, der ähnlich angelehnt ist, mit Ethan Hunt zusammentut. Und dann gibt es diese unglaublich coole Szene in der Wiener Staatsoper. Weißt du nicht mehr, wo sie die Auftragskillerin spielt?
Wo den genau. Also von angeheuert ist und den eigentlich erschießen soll. Und Ethan Hunt dann, ja doch. Was das Sensationelle, also zum ersten Mal in so einem Film, was auch noch nie in einen James Bond kam, wo dann Simon Pegg nur mit diesem Papier, das dann das Ganze dann zeigt, wo dann plötzlich dann wie eine Kamera fungiert. Das fand ich da zur damaligen Zeit echt beeindruckend.
Ja, genau. Also wie schon gesagt, also Mission Impossible hat auch im technischen Rahmen auch immer wieder neue Maßstäbe gesetzt, weil man eben auch gesagt hat, die Gadgets, die sie da auch immer wieder haben. Das ist ähnlich wie bei James Bond. Jeder wartet immer nur darauf, bis James Bond zu Q kommt und neue Gadgets vorgestellt bekommt. Eben, ob es jetzt das Fahrzeug ist mit Rückfahrkamera, die ja heutzutage eigentlich zur Standardausrüstung eines jeden Fahrzeugs schon fast gehört.
Das sind aus James-Bond-Filmen
hergenommen.
Aber das ist ja leider bei, wenn wir es kurz abschweifen, bei James Bond seit der Daniel Craig-Reihe leider, das war ja das, warum man früher, also für mich war es persönlich so gewesen, warum man früher James Bond geguckt hat, weil Q dir den Füller gegeben hat, der wen erschießen kann, das Auto, das schwimmen konnte bei Roger Moore oder bei Goldfinger, whatever.
Genau.
Aber dann seit, also ich will nicht die Daniel Craig-Reihe abstreiten, dass sie ihre persönlichen Filme hat, Grüße an Daniel. Aber mir persönlich als James Bond-Fan hat da fehlt. Es ist einfach was weggebrochen. Er ist noch okay, aber es ist nicht mehr dieses typische James Bond gewesen, der sexistisch, ja, es war sexistisch.
Für die damalige Zeit war es normal, aber aus heutiger Sicht raus.
Ist es sexistisch? Ich habe letztens mit meiner Frau, hab dich lieb, meine Frau, aber.
Ja, stimmt.
Das war James Bond. Meine Oma, wie die samstags früher rauf und runter ab 11 gelaufen sind, was schaust du dir narrisches an? Aber es war einfach genial, als kleiner Junge davon zu träumen, wo James Bond da hingegangen ist, den Bösewicht Ding festzumachen. Mit den Gadgets, ja, es war zur damaligen Zeit utopisch, keine Frage. Aber also sie gab es in gewisser Weise, wenn man sich da Reportagen anschaut, was da zur damaligen Zeit, jetzt ganz selbst reden wir wohl, Leute, schon gab.
Ja, und das stimmt. Also auch für mich war damals ein, sag ich mal, der ganz große Tabubruch schon mit der Optik von Daniel Craig. da musste ich mich auch sehr, sehr stark erst einmal dran gewöhnen, dass James Bond nicht mehr dunkelhaarig mit fetter Brustbehaarung ist, sondern muskulös, kahlrasiert, blond und eigentlich auch nicht, ich sag mal, Daniel Craig ist ein guter Schauspieler, aber er ist nicht, er ist kein Brad Pitt oder Chris Hemsworth, er ist zumindest kein Schönling. Ne? Ja. Und daran musste ich mich erst einmal gewöhnen, aber mit Casino Royale, seinem allerersten Auftritt als James Bond, hat Daniel Craig eigentlich die Reihe schon fast revolutioniert, weil es extrem gute Action ist. Und mir persönlich.
Den Film, da brauchen wir nicht drüber reden.
Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ne? Und da können wir auch gerne mal drüber sprechen, wenn wir auch die einzelnen Äras von James Bond mal durchgehen sollen. Welcher James Bond war für euch der Beste? War es Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan oder auch jetzt der neue Daniel Craig? Lasst es uns gerne mal wissen.
Gerne.
Und wir können auch gerne mal James-Bond-Filme unter die Lupe nehmen. Das können wir auch gerne mal machen. Lasst es uns einfach wissen. Jetzt sind wir aber nach wie vor noch bei Mission Impossible und es geht weiter mit dem nächsten Teil Fallout. Der war dann 3 Jahre später nach Rogue Nation und hatte den Zusatztitel Fallout. Eben auch wieder Christopher McQuarrie als Regisseur. Die komplette Standardbesetzung aus Rogue Nation ist wieder mit dabei. Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Michelle Moonagan, sogar Alec Baldwin. Ja, genau. Wir haben zusätzlich kommt Superman Henry Cavill als Gegenspieler mit ins Boot.
Der eigentlich ja nur hilft, denn da heißt jetzt der Bösewicht, der Lion, nein, wie hieß er? Den so im vorigen Teil.
Die weiße Witwe Vanessa Kirby spielt auch noch mit. Man muss
Summer
ja.
Summer Lane ist ja im vorigen Teil festgenommen worden und Superman soll ja eigentlich Ethan Hunt helfen.
Genau, stellt sich aber als Doppelagent dann auch
genau,
raus.
Das ist es.
Und spielt natürlich sein eigenes kleines falsches Spiel. Also auch da wieder. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal wiederholen. Sensationelle Action, also auch der Sprung aus diesem Flugzeug raus war auch genial. Und wofür
in Paris, ja.
Und da ist auch diese ganz, ganz berühmte, inzwischen, sag ich mal, Kampfbewegung von Henry Cavill mit da dabei, wo auch dann in Deadpool and Wolverine
übernommen worden ist
ja. Wo er in diesem Club auf der Toilette, ähnlich wie bei True Lies, wo sie dann kämpfen, um diesen einen Agenten noch auszuschalten.
Die haben sie aus True Lies übernommen.
Genau, also ja. Diese Toilettenkampfszene zwar jetzt nicht 1:1,
nein.
Aber so, dass es auf diesem WC stattfindet, in diesem Club. Und da gibt es diese Szene, wo Henry Cavill einfach mit rechts, links eben wie so sich locker macht. Ne? Und das ist also diese mehr oder weniger sein Movement, wo man jetzt übernommen hat, also auch für sämtliche andere Anspielungen. Fand ich richtig geil.
Hammer, ja.
Die Story ist eigentlich auch da ähnlich. Also Ethan Hunt soll wieder, was heißt wieder? Er soll waffenfähiges Plutonium ausfindig machen, was an die Terroristen übergeben werden soll. Er soll aber mit seinem IMF-Team die Übergabe verhindern, was er aber leider Gottes nicht schafft. Und Solomon Lane schafft es dann tatsächlich zwei, ja, wie soll ich sagen, einsatzfähige Atombomben zu bauen, die er dann auch an unterschiedlichen Plätzen platziert. Und
am größten Wasserspeicher der Erde.
Genau, und da ist es natürlich.
Und dann ist es ja dort der Aha-Effekt, weil er taucht natürlich dort auf, wie sie versuchen, die erstmal auswendig zu machen, seine frühere Freundin, besser gesagt Verlobte.
Genau, das ist ja, glaube ich, dieses Hilfscamp, wo sie genau. Damit dabei ist. Und abschließend zu diesem Film ist ja auch dann auch diese Helikopterverfolgungsjagd, ist ja also
Hammer.
Auch spektakulär umgesetzt, wo ich auch sagen muss, das ist auch wieder typisch Tom Cruise. Er hat den Helikopter auch selber geflogen.
Diese Szenen sind live, also echt, sie sind wirklich so
genau.
Gemacht worden, dass er selber fliegt. Genauso, was ich pervers finde, am Anfang in diesen Helikopter zu kommen, der eine startet ja mit so einem Seil, wo was zum Tragen
genau,
dran ist,
diese,
wo er dann
dieses
noch schafft.
Trageseil, ja.
Und das klettert er wohl hoch.
Ja, also wie schon gesagt, Tom Cruise, ein Top-Schauspieler, Top-Stuntman, der seine eigenen Stunts auch alle selber macht.
Und das ist wohl gemerkt, wo wir vorhin schon gesagt haben, der Teil, wo sich Tom Cruise den Knöchel gebrochen hat.
Bei dieser Verfolgungsjagd, genau.
Genau, in London.
Genau, wir haben dann auch Tom Cruise als reellen Piloten, also er hat ja auch einen Pilotenschein, er fliegt selber auch, also er macht ja, ja auch da alles selber, also da lässt er ja auch niemanden anders ran, als wenn es mal eine kleine Cessna ist, die er dann da fliegt, oder auch ein kleineres Flugzeug oder ein größeres Flugzeug war es, glaube ich, dann auch mal, fliegt er alles selber. Und das ist das, worauf ich dann auch sehr, sehr viel Wert lege, dass das, was ich zu Gesicht bekomme, auch wirklich ist. Ja, und dann, ja, schafft er es, diese Atombomben zu entschärfen? Ja, nein, wir werden sehen. Ja, aber ich denke mal, ihr wisst es ja sowieso alle schon. Dann der vorerst letzte Teil war dann 2023 mit Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Fand ich an sich auch schon wieder extrem genial.
Spektakulär eigentlich, ist der bessere Ausdruck dafür. Ja. Aber wirklich, wie wir jetzt schon öfters gesagt haben, neuer Maßstab in der ganzen Mission Impossible Reihe.
Genau, also es war ja auch der erste bisher oder einzige Mission Impossible Film, der auf zwei Teile aufgegliedert worden ist.
Weiß ja nicht, kürzen worden, weil alles, was sie geplant haben, relevant für diesen Film ist.
Genau, also das letzte Mal, wo, glaube ich, eine Filmreihe mit einem Doppelteiler oder Zweiteiler aufgehört hat, das war Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 und 2.
Wollten sie auch nicht aufteilen.
Nein, warte, da war noch die Twilight Saga, war, glaube ich, dann noch mit...
Habe ich nie gesehen.
Ich habe sie auch so nie gesehen, aber das ist das, was man halt als Filmfreak weiß, dass, glaube ich, der letzte Teil, der ist da auch oft, auch auf zwei Teile ausgedehnt worden ist. Genau, und es geht im Endeffekt darum, dass eine künstliche Intelligenz
eingeschaltet wird auf einem U-Boot, die eigentlich zur Verteidigung des Weltfriedens oder der eigenen Nation hergestellt worden ist und plötzlich, nennen wir es mal, ein Eigenleben dann führt.
Genau, und da ist also auch dieser U-Boot-Kampf am Anfang schon richtig, richtig geil gemacht, wo sie diese U-Boot-Crew eben sagt, ja, wir werden angegriffen vom gegnerischen U-Boot, wir schießen den Torpedo ab, und diese KI hat im Endeffekt ein gegnerisches U-Boot nur simuliert. Und diesen abgefeuerten Torpedo, der dann offiziell ins Leere geht, ja, umgelenkt, um das eigene U-Boot dann zu vernichten. Auf diesem U-Boot befindet sich ein Schlüssel-Key, der im Besitz des Kapitäns ist, und der geht natürlich dann mit diesem abgeschossenen U-Boot auch unter. Um die Unterjochung der ganzen Zivilisation, der ganzen Welt im Endeffekt durch diese KI zu verhindern und dass diese künstliche Intelligenz nicht in falsche Hände gerät, wird natürlich wieder Ethan Hunt mit seinem kompletten IMF-Team, die ja, glaube ich, jetzt inzwischen auch ganz eigenständig operieren, zu Hilfe gezogen. Und was ich ganz cool fand damals, es tritt zum allerersten Mal der Kentridge wieder auf, der im allerersten Teil ja schon sein Gegenspieler war. Was heißt Gegenspieler? Der Organisationschef war, der Tom Cruise bzw. Ethan Hunt des Verrates bezichtigt hat, der sein Team im ersten Teil angeblich verraten und getötet hat, wo dann auch im Endeffekt diese sensationelle und auch weltbekannte Szene gedreht worden ist, wo Tom Cruise diesen Zwei-Phasen-Kaugummi zusammendrückt, der dann auch explodiert, wo er dann eben auch sagt, ja, Kentridge, Sie haben mich noch nie wütend erlebt, und dann diesen Kaugummi gegen dieses Aquarium schmeißt und dann das Aquarium zerberstet und das Wasser hinter Tom Cruise in, ich weiß nicht wie viele 100 Liter das waren, hinter ihm runtergeht und er dann über diese Brüstung noch drüber springt, über diese Stühle und sich vor diesen runterklatschenden Wassermassen eigentlich noch in Sicherheit bringt. Und das war eigentlich in Zeitlupe, war das ein sowas von geiles Bild. Ja? Und in Dead Reckoning Teil 1 tritt dieser Kentridge also auch wieder auf. Ne? Ja. Der zunächst einmal ihn als Geheimagenten vollwertig wieder um Hilfe bittet, aber es stellt sich dann auch im weiteren Verlauf des Films raus, dass auch dieser Kentridge wieder sein eigenes Süppchen, doppeltes Spiel spielt, sein eigenes Süppchen kocht, und wir müssen uns, glaube ich, auch in dem Teil, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, viele haben ihn vielleicht noch nicht gesehen, auch wenn er schon eines oder anderes Jährchen auf dem Buckel hat und auch in den DVD-Regalen und Blu-ray-Regalen im Handel steht, war er, glaube ich, auch schon im Streaming-Portalen.
Amazon war, glaube ich, schon for free.
Amazon, genau, kann sein.
Das kostet jetzt wieder, aber er war, glaube ich, schon mal drin.
Okay, auf jeden Fall, man kann, hätte ihn auch schon streamen können. Wer es getan hat, Gratulation, ihr habt nichts falsch gemacht mit Mission Impossible. Liegt ihr auf jeden Fall immer goldrichtig. Und so geht es eigentlich im Endeffekt von Film zu Film weiter, dass Tom Cruise mit seinem ganzen Team oder auch teilweise im Alleingang die unmöglichsten Missionen bewältigen muss. Und ich finde es immer wieder aufs Neue richtig genial. Also auch mit dem Dead Reckoning Teil 2. Ich weiß ganz genau, ich sitze auf jeden Fall am ersten Tag, wenn der im Kino läuft, sitze ich in der ersten Vorstellung, wenn es sein muss, auch in der letzten. Ich werde mir den Film auf jeden Fall im Kino anschauen, weil Mission Impossible ist auf jeden Fall eine Filmreihe, die sollte man auf jeden Fall immer im Kino gesehen haben. Allein schon auf der großen Leinwand mit dem brechend fetten Sound im Kino kommt das Ganze sowas von genial. Also ihr könnt nichts falsch machen.
Nein.
Ja, also wie schon gesagt, wenn du möchtest, Patrick, wir können gerne den Film zusammen angucken.
Mach mal.
Wenn wir den letzten Mission Impossible Dead Reckoning gesehen haben, können wir da auch gerne mal auf, drauf eingehen.
Machen wir.
Und ja, so an sich habe ich jetzt an sich nicht mehr viel dazu zu sagen. Es
bin gespannt halt, was jetzt im letzten Teil sie übertreffen wollen noch. Auf den Teststreen, was ich dir vorhin schon vor dem Podcast gesagt habe, die Leute in Amerika und in England sind schon Teststreening, also die Vorführungen.
Ja, Testvorführungen.
Testvorführungen ja. Gestartet. Und die Leute haben drauf losgetwittert und getweetet, dass sie gesagt haben, also übertrifft den ersten Teil um Welten. Und na, das ist, soll schon was heißen.
Na, dann bin ich mal richtig gespannt. Also während ja jeder einzelne Teil seine ganz, ganz eigene Note hatte, bin ich gespannt, was der letzte Teil uns allen bringt. Wir haben jetzt auch ganz, ganz grob jeden Teil einfach nur mal angerissen. Also wir hätten auch weitaus mehr ins Detail gehen können.
Wir wollten nicht zu viel spoilern.
Ja, das Spoilern war, glaube ich, nicht das Problem, aber das wäre dann wahrscheinlich ein 3-Stunden-Podcast gewesen, wenn wir natürlich jeden einzelnen Film auch vielleicht mit Einspielergebnissen und dann natürlich auch weltweiten Boxoffice-Zahlen dann noch gut, versehen ist, hätten, wirklich auch auf jeden einzelnen Darsteller nochmal eingehen. Dann hätte sich aber einiges wiederholt, wenn wir gesagt haben, okay, weil Simon Pegg spielt ja ab einem gewissen Teil immer und immer wieder mit, genauso wie Jeremy Renner oder auch dann die Rebecca Ferguson.
Ja.
Es wäre eine unglaublich riesige Podcast-Folge gewesen und wir haben, wie schon gesagt, einfach nur mal, um euch ein bisschen Bock drauf zu machen, jeden Teil ganz grob vorgestellt.
Umrissen, genau.
Und ich hoffe, euch hat es gefallen und war es auf jeden Fall wieder mal ein Fest.
Uns hat Spaß gemacht, wie jedes Mal für euch, den Film zu analysieren, zu kritisieren.
Ja, in dem Fall jetzt eine komplette Filmreihe. Ja. Wenn ihr das auch haben wollt, wie schon gesagt, auch mit der Fast and the Furious-Reihe oder vielleicht auch mal Indiana Jones,
James Bond. Schreibt es in die Kommentare.
Oder auch mal einzelne Filme. Ja, wir sind für alles offen, vielleicht auch können wir das nächste Mal vielleicht auch mal eine Serie analysieren.
Oder einen Horrorfilm.
Ja, hatten wir einen Horrorfilm, hatten wir nicht schon mal?
Hatten wir noch nicht, nein.
Na gut, dann schauen wir mal, vielleicht können wir auch mal.
Wir können auch eine Serie zerpflücken.
Was auch immer. Also da, vielleicht werden wir auch nächstes Mal das Handy wieder zu Rate ziehen.
Du schüttelst dein Handy
für uns. Ich schüttel das Handy für euch. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast oder hören uns in der nächsten Podcast.
Wir freuen uns auf euch.
Danke. Ciao.
Servus.